Not quite done yet. I won't.
Ich werde nicht allzu viel verraten. Grant und Annika haben dieses Interview wunderbar vorbereitet, um die Arbeit, die sie vorstellen oder die wir vorstellen, zu präsentieren. Wie How We Behave in an Archive of Radical Practice ist ein Projekt, das mir sehr nahe liegt. Ich habe das mit Grant und Annik seit Herbst 2020 vorbereitet. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution, ist die Organisation, in der Annik und ich arbeiten. Die haben damals das If I Can't Dance Art Studio damals auf den Weg gebracht und das war eines unserer ersten Projekte. Ganz kurz für diejenigen von Ihnen, die dies nicht wissen, If I Can't Dance ist eine Organisation basiert in Amsterdam, die sich der Evolution der Performance und Performativity in der zeitgenössischen Kunst widmet. Dies wird gemacht durch Projekte mit Künstlern, Kuratoren, Forschern und auf der Grundlage langer Zusammenarbeit. Was Annik und das Team heute vorstellen, ist ein Interview. Es geht um Stimmen, Positionalitäten und die kollektiven queeren Mikropolitiken. Ich werde nachher nochmal mit Ihnen sprechen, nach der Rede von Celine Congress. Jetzt bitte. Ich heiße Michelle Dison. Ich bin Künstlerin, Schriftstellerin, Filmemacherin, Lehrerin und Wissenschaftlerin. Die Arbeit von Hélène Cissou hat mich sehr bewegt. Ich erinnere mich an eine Passage in ihrem Buch Root Prints, in der sie schreibt, wie froh sie ist, dass es diese eine feministische Aktivistin gibt, die alles tut, was sie kann, um das Politische zu schützen. Und sie sagt, dass dies ihr den Raum eröffnet, das Poetische zu schützen. Mehr als alles andere bewegt mich die Arbeit von Audre Lorde, die aus Sicht schwarzer, feministischer Lesben sagt, dass Poesie kein Luxus ist. Sie ist nicht nur für die Reichen, sondern sie beschreibt sie als die Qualität des Lichts, mit dem wir unser Leben hinterfragen. In diesem Zusammenhang denke ich wirklich, dass wir uns wegbewegen müssen von einer Idee des Ausdrucks, die auf einer Art individualistischer Vorstellung davon beruht, was es für mich bedeutet, von mir zu erzählen. Stattdessen sollten wir versuchen, Poesie als eine Art Arbeit im Zwischenraum unseres Zusammenseins zu verstehen. Grundlegend hierfür könnte auch ein Verständnis von uns selbst als Subjekte der Geschichte sein. Und damit meine ich, dass wir Subjekte sind, die innerhalb sozialer, politischer und historischer Umstände konstituiert sind, die in der Tat bestimmt haben, was wir als unser Begehren verstehen können oder was wir als das verstehen können, was für uns in der Welt möglich ist. Und für mich ist das keine Beeinträchtigung, sagen wir, der Idee des Ausdrucks, sondern eine Voraussetzung für eine Idee des Ausdrucks, die in dem Zwischenraum der Beziehung existiert, die wir zueinander haben. Farbige Frauen haben mir auch gelehrt, dass es sehr notwendig ist, in den Lücken zwischen den Diskursen zu denken und zu arbeiten. Und ich denke, das kommt aus dem Verständnis, dass wir als Subjekte der Geschichte in vielschichtigen Bereichen der Unterdrückung agieren. Wenn man also in den Lücken oder wenn man in der Stille arbeitet, dann bietet das eine Möglichkeit, kritisch darüber nachzudenken, wie der Diskurs nicht nur Sprache ist, wie sie existiert und ausgedrückt werden kann, sondern wie der Diskurs tatsächlich sehr reale materielle Auswirkungen auf unser Leben hat. Guten Tag, ich heiße Annick Fournier und ich bin Kuratorin von If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution. Und wir haben gerade Frederik Berkutz, der Regisseurin, zugehört. Sie hat einen Teil dieses Archivs vorgetragen von How We Behave, ein Projekt von Grant Watson, Künstler, Kurator, das If I Can't Dance 2014 in Auftrag gegeben hat. Grants Ausgangspunkt für How We Behave war ein Interview mit Michel Foucault, das 1983 in Vanity Fair veröffentlicht wurde. In diesem Interview ging es darum, dass Ideen und Techniken der Selbstsorge und ethisches Verhalten aus der Vergangenheit für die Gegenwart nützlich sein können, ganz besonders in Bezug zu komplexen sozialen Realitäten und politischen Projekten von Einzelpersonen und Gemeinschaften, die sich zu emanzipieren suchen. Grant war besonders interessiert an dem, was dies für die persönlichen Beziehungen bedeutet und für die Forschung von zeitgenössischen queeren Erfahrungen, der Befreiung der homosexuellen und feministischen Aspekten. Zusammen mit Frederick Bercoutz und Vivian Sir wandte sich Grant dem Interviewformat zu und interviewte Praktiker, Aktivisten, Künstler in 6 unterschiedlichen Städten zu und interviewte David DeBosa 2013. Er hätte hier sein sollen heute Abend, ist aber aufgrund von Covid nicht hier. Tägliche Aktivitäten wie Notieren, das Essen, Sex, Lesen, Arbeiten, Produktion, Experimentieren, Abstinenz, Tod, Spiritualität und Freundschaft wurden die Einstiegspunkte in die Lebenswelten dieser Personen. In einer zweiten Phase des Prozesses hat Grant Storylines einiger dieser Interviews herausgenommen, kürzere Versionen daraus gemacht und das hat zu dem geführt, was 2014 von If I Can't Dance in Auftrag gegeben wurde, nämlich 13 Videoporträts, in denen diese Interviews teilweise von den Interviewten vor einer Kamera wiedergegeben wurden, in unterschiedlichen Settings. Die 13 Videoporträts teilen nur einen kleinen Teil der Interviews und des reichhaltigen Umfangs eines reichhaltigen archivarischen Materials und Lebensgeschichten. Sie sehen die gesamte Liste der interviewten Personen auf der linken Seite auf dem Bildschirm und in den Kopien, die ausgeteilt wurden. Grant hat diese Arbeit noch erweitert. Brüssel, Neu-Delhi, Mumbai, Utrecht unter anderem und 2020 hat er dies mit der Unterstützung des Beck Fellowship Programms gemacht, mit dem unabhängigen, mit der Diana McCarthy, die heute Abend ebenfalls hier ist, feministische Forscherin. Und damals hat Grant auch damit begonnen zu experimentieren, dass diese Skripte von einem bestimmten Interviewee entfernt wurden und von jemand anderem gelesen. So wurde die Geschichte über Positionalitäten hinweggehoben und hat sich wegbewegt hin zum Kollektiven und dem Politischen. Als Leser dieses Skript hat Nando Messias, der ebenfalls heute Abend hier ist, sich diesem Projekt angeschlossen. Gleichzeitig hat If I Can Dance in Gesprächen mit Grant dieses archivarische Material, das sich hier angesammelt hat, mit dem Ziel zu untersuchen, dies in unserem institutionellen Archiv zusammenzutragen. Und unser Archiv ist um Lebensmomente herum strukturiert. Im Frühjahr 2020, als die meisten von uns ihre traditionellen Arten des Lebens, unsere Rituale und Selbstpflege noch einmal neu überdenken mussten, so viele neue Möglichkeiten haben sich hier ergeben und das führte zu einem sehr tiefen Gefühl, etwas zu teilen, zusammen mit Megan Höttger, die Sie ja schon kennen und die ja auch Kuratorin von If I Can't Dance ist, haben wir Grant gebeten, darüber nachzudenken, wie dieses Material von How We Behave in unserem Studioraum genutzt werden kann, einer Online-Plattform, die mit unserer eventbasierten Website kooperiert, um zu zeigen, wie wir forschen und wie die tagtägliche Arbeit von If I Can Dance aussieht. Wir sind daran interessiert, wie die vielen Facetten und unterschiedlichen Materialien aus dem How We Behave Archiv dies umsetzen. Unter dem Titel How We Behave, an Archive of Radical Practice und in einem engen Dialog mit Grant haben wir bis jetzt dreimal schon Cluster unterschiedlicher Tonaufnahmen, Skripte, Transkripte, Fotos und die Reflexionen von Grant zu diesem Projekt hochgeladen. Und wir bitten Sie, dies auf unserer If I Can Dance Studio-Seite auch anzuschauen. How We Behave als Forschung in Performance und durch Performance möchten wir dies durch ein Skript, das wir jetzt vorlesen werden, mit Ihnen heute Abend teilen. Bevor wir beginnen, möchte ich Grant noch etwas fragen. Es ist interessant, wie du über das Interviewformat als ritualisierte Performance-Basis gesprochen hast. Und ich denke, es ist interessant, hier mehr darüber zu hören, wie das Interview in diesen Projekten funktioniert, die Methodik und wie die Beziehung zur Performance hier für dich aussieht. Ja, ritualisierter Performance-Raum, das kommt von Jonathan Skinner, einem Anthropologen. Und als ich angefangen habe, Interviews zu recherchieren, habe ich herausgefunden, dass Skinner darüber spricht, dass es ein Ritual ist, das wir alle kennen, das wir verstehen. Wir verstehen das Format eines Interviews, aber dass es darüber hinaus auch eine Mission ist, wo es nicht nur um das Finden von Fakten geht, sondern auch um das Erzeugen von Bedeutungen. Und das ist natürlich interessant für das Performative und im Zusammenhang von I Can Dance, das ist eine Performance-Organisation. Und was die Art und Weise anbelangt, wie das Interview in diesen Prozess des Archivaufbaus anbelangt, so ist das Interview ein Teil davon. Das ist also dieses Interview von Angesicht zu Angesicht, wo man die Worte, die Materialien sammelt, und in einer zweiten Stufe werden die Interviews in diese Skripte umgewandelt und ich nehme meine Stimme wieder raus. Und das heißt, in Situationen dieser Art fangen die Interviews an, miteinander zu kommunizieren und eine Art Konstellation zu werden. Also wie Megan gesagt hat, die Interviews werden losgelöst vom Individuum und werden mehr zu Geschichten, wie du das genannt hast. How We Behave präsentiert das Archiv wirklich als Teil des Lebens, ein Archiv der Lebenserfahrungen, des schwulen Lebens, des queeren Lebens. Und vielleicht ist es interessant, mehr über die Demografien der interviewten Personen zu erfahren. Nun, das stammt aus unserem Netzwerk, meinem Netzwerk. Geografisch gesprochen, hast du schon gesagt, welche Orte hier beteiligt waren. Wir haben Interviews aus Indien, Brasilien, aus den Vereinigten Staaten, also relativ breit aufgestellt. Und da es mein Netzwerk ist, denke ich, ist das in dieser kulturellen Sphäre lokalisiert. Menschen, die im kulturellen Bereich arbeiten, etwas mit der Wissenschaft zu tun haben, auch eine gewisse politische Dimension mit abdecken. Und als du das Wort queer verwendet hast, nun allein die Verwendung dieses Wortes, da geht es nicht so sehr um die Identität, sondern darum, diese queeren und feministischen Narrativen aus dem Archiv herauszuholen und sie in eine Beziehung zueinander zu bringen. Du sprachst ja über diese gemeinsame, geteilte Mikropolitik. Also das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Notieren, Schreiben war immer Teil meines Lebens, seit ich ein kleines Kind war. Meine Beziehung zum Schreiben hat in der Schule begonnen, als ich 5 oder 6 Jahre alt war und mein Lehrer meine Mutter angerufen hat, um zu sagen, dass ich etwas mit meinem Schreiben machen sollte, da hier etwas ganz Besonderes passiert. Ich schreibe, immer wenn ich schreibe, ist es eine Art Recherche und es ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, ohne den ich nicht leben kann. Es hat mit der Beeinflussung durch die Umwelt zu tun und mit einer anderen Art des Fühlens oder Sehens als das, was wir gewöhnt sind. Und ich fühle mich dazu berufen, Worte zu finden, dies auszudrücken. Denn für mich sind Worte nicht nur Form und Inhalt, sondern sie sind auch Form und Kräfte. Sie sind Leben. Ich hatte also immer schon das grundlegende Bedürfnis, Worte für die Erfahrungen zu finden, die ich mache, wenn ich auf eine andere Art und Weise fühle und sehe, als eine Wirkung der Kräfte der Welt, als lebendiger Körper. Seit dem Beginn meines Lebens ist das mein Problem. Und Sie könnten fragen, warum? Das ist eine dumme Frage, aber ich kann eine sehr offensichtliche Antwort geben. Ich wurde nur 3 Jahre nach dem Holocaust geboren. Mein Vater und meine Mutter waren Polen. Sie kamen vor dem Krieg nach Brasilien, haben 40 Menschen durch die Nazis in Polen verloren. Und ich war die Erste, die danach geboren wurde. Das erste Mädchen. Und natürlich war ich in einem Umfeld, das völlig traumatisiert war von dieser schrecklichen Banalité du Mal, dieser starken, bösen Erfahrung. Und wenn man ein Trauma verarbeitet, dann leugnet man es normalerweise, um zu überleben. Und die nächste Generation, die dritte Generation, muss dann damit fertig werden. Und ich habe mich von Anfang an damit auseinandergesetzt. Und wenn man sich nicht dem Trauma unterwirft und seine Auswirkungen nicht leugnet, dann hat man eine solche Vertrautheit mit dem Leben, die wirklich wichtig ist, die grundlegende Ethik der Existenz, und alles andere ist zweitrangig. Ich habe dann sehr jung die Erfahrung der Diktatur gemacht, wie viele Menschen meiner Generation hier. Und ich war im Gefängnis, aber das Gefängnis war gar nicht so schlimm, weil ich nicht gefoltert wurde. Wenn man in einer Diktatur lebt, wenn man im Gefängnis ist, dann weiß man, dass das das Schlimmste ist. Tatsache ist, ich war Teil der Gegenkultur und mein Leben war total experimentell, immer schon. Aber in dieser Zeit war dies sehr stark der Fall, weil es ein ganzes kollektives Gebiet gab, das das tat, das das ausprobierte. Gleichzeitig hatte ich aber diese intellektuelle Erotik und ein politisches Gewissen. Aber für mich hat Politik eine totale Verbindung mit der Art und Weise, wie ich in meinem Leben mich verhalte. Und sie hat eine totale Verbindung mit der Psychoanalyse. Was haben diese Dinge mit Politik zu tun? Ich war mir schon immer sicher, seit ich sehr jung war, dass Verhalten Politik ist. Die Art und Weise, wie wir uns zur Welt verhalten, ist Politik. Aber Politik in welchem Sinne? Denn wenn wir über Politik sprechen, wir westlichen und modernen Menschen, dann ist es die Französische Revolution. Politik für uns ist die Beziehung zum Staat, die Beziehung zwischen Schichten, zwischen Rassen und so weiter und so weiter. Es ist eine Art Kampf zwischen entgegengesetzten Interessen. Das hat mit Demokratie zu tun, mit Bürgerrechten, was natürlich eine sehr wichtige Ebene unseres Lebens ist. Aber es gibt noch eine andere Dimension der Politik, die das überhaupt nicht ist. Und das war für mich immer sehr wichtig. Das hat mit Kunst zu tun, mit Poetik und mit klinisch-therapeutischen Praktiken. Wir hören, es gibt ja eine spezifische Beziehung zur Politik des Materiellen im Archiv. Kannst du etwas dazu sagen, wie dieser Untertitel entstanden ist, An Archive of Radical Practice? Was heißt radikal in diesem Zusammenhang? Nun, der Text, den Nando hier vorliest von Swelly, ich denke, viele der interviewten Personen haben die Frage angesprochen, was bedeutet Politik, hat das mit der biografischen Erfahrung zu tun und der Art und Weise, wie man sich im Leben positioniert. Was hier entstanden ist als Frage, war genau das, auch was bedeutet das hinsichtlich des Registers. Und ich glaube, was die Auswahl dieser Texte, die heute Abend gelesen werden, anbelangt, hat mit diesen unterschiedlichen Registern zu tun, des Politischen, die unterschiedliche Auswirkungen. Sie alle sind antifaschistische Texte, also das, was Nando gerade gelesen hat, spricht vom historischen Faschismus. Andere sprechen über zeitgenössischen Faschismus oder Mikrofaschismus und unterschiedliche Arten und Weisen, wie man dies bekämpft, hinterfragt, herausfordert. Im Juli 2009 hat das Hohe Gericht in Delhi den Abschnitt 377 des indischen Strafgesetzbuch aufgehoben, der von T.B. Macaulay, einem englischen Juristen des 19. Jahrhunderts, eingeführt wurde und der alle sexuellen Handlungen entgegen der natürlichen Ordnung unter Strafe stellte. Das Urteil besagt, dass dies für einwilligende Erwachsene nicht mehr gelten wird. Dann, am 11. Dezember 2013, hat Jirabaratera, der oberste Gerichtshof Indiens, das Urteil aufgehoben und gesagt, dass Abschnitt 377 verfassungsgemäß ist und im indischen Strafgesetzbuch verbleibt. Und wenn jemand ihn ändern muss, sollte der Gesetzgeber, das Parlament, ihn ändern. An diesem Tag haben wir also einen massiven Protest mit dem Namen Global Day of Rage, GDR, veranstaltet, bei dem Menschen aus London, New York, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Hyderabad, Bombay, Kalkutta, Delhi, Jaipur, Chandigarh und anderen kleineren und größeren Formen in anderen Städten gegen das Urteil des obersten Gerichtshofs protestiert. An diesem Tag dachte ich, hier wird ein fortschrittliches Urteil des obersten Gerichtshofs durch den obersten Gerichtshof aufgehoben. Aber wird diese juristische Umkehrung durch den obersten Gerichtshof in der Lage sein, die Art von sozialem Leben, die die LGBT-Aktivisten diesem Gerichtsfall gegeben haben und die Art von Konsequenzen in der Gesellschaft, die er geschaffen hat, aufzuhalten? Die Gespräche, die die LGBT-Aktivisten der Welt in den 90er und 2000er Jahren zur Verfügung gestellt haben, können nicht einfach durch ein einziges Urteil abgewürgt werden. Und das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, als ich während der GDR ein Gedicht auf der Bühne laut vorlas. Was passiert mit einem aufgeschobenen Traum? Vertrocknet er wie eine Rosine in der Sonne oder eitert er wie eine Wunde und läuft dann aus? Stinkt er wie verrottetes Fleisch oder verkrustet und überzuckert er wie ein sirupartiges Bonbon? Vielleicht hängt er einfach durch wie eine schwere Last oder explodiert er? Das ist das Gedicht, eines der bekanntesten Gedichte von Langston Hughes. Es heißt Harlem. Ich habe es übersetzt und das ist etwas, was man als literarische Übung macht, etwas, was man für die Dichter tut, die man liebt. Aber in diesem Moment hat mich diese Art von affektiver Energie, dieses Zittern, die Art von absoluter Erweichung der Knochen, die es in meinem Körper und in der Reaktion des Publikums hervorrief, angesprochen. Tatsache war, ein kleiner gesetzlicher Traum war aufgeschoben worden, aber der gesellschaftliche Konsens in der Frage des gleichgeschlechtlichen Begehrens und der LGBT-Politik in Indien hat bereits eine Explosion erfahren. Der juristische Traum mag also aufgehoben worden sein oder aufgeschoben worden sein, aber all die anderen Formen, die dieser Traum annimmt, hat Langston Hughes für mich eröffnet und er hat ihn für Harlem geschrieben. Er schrieb es für das, was mit einem aufgeschobenen Traum geschieht, in dem wir nicht heiraten dürfen, in dem wir in mehreren Staaten nicht wählen dürfen. Dieser Traum ist also nicht etwas, das wir besetzen können, aber hier ist Harlem und hier explodiert es vor Schriftstellern, Filmemachern und Künstlern aller Art. Es bringt uns ein anderes Bewusstsein dafür, wie wir Afroamerikaner und Schwarze in den USA verstehen. Er versucht, diesem Vokabular zu entsprechen. Ein bestimmter Traum mag aufgeschoben worden sein, aber so viele Träume sind belebt worden und im Harlem der 1950er Jahre und in der Art und Weise, wie Langston Hughes dies gelebt hat, sah ich einige Parallelen zu meinem Leben hier.
Rick and I both joined a radical fairy group around the same time as being part of the Bay Area movement known as Bagel.
Rick und ich waren beim sogenannten Bagel dabei. Es gab die Revolution, es gab die Bürgerrechte. Aber als ich die Bewegung teilte, 1977, gab es auf der einen Seite die demokratischen Sozialisten, dann gab es die Anarchisten, die Trotzkisten. Und auf der anderen Seite waren diejenigen, die sagten, sie hätten die Mehrheit, mehr Stimmen und deswegen würden sie gerne den Namen Bagel bewahren. Und dann gab es diejenigen, die sich mit den spirituellen Aspekten der Gay Liberation befassen wollten. Ich habe da ein paar davon im Radioprogramm. Unter anderem VertreterInnen, die sich in beiden Gruppen befanden. Sie las den Fluch.
White. It's been driving me mad to tell you this. For the murder of one Italian middle
Weiß, verdammt weiß. Wenn ein Italiener, ein Jewish Faggot umgebracht wird und man dann hingeht und behauptet, man sei nicht normal und dann frei wird, dann geht man. Die Staatsmacht kann überwältigend sein. Sie kann brutal sein, sie kann emanzipativ sein. Und darum geht's beim Kampf. Darum geht's bei der Wahrnehmung. Wir werden die Orte nicht aufgeben. Und es gibt auch keinen Grund, warum. Warum? Nach 65, 70 Jahren einer demokratischen Begründung werden wir den Kampf kämpfen. Und wir werden die Strukturen, die da sind, dafür nutzen. Aber es geht nicht nur um den Kampf, es geht auch um die Vertiefung der Institutionen, die Verantwortung von Institutionen, um Transparenz, um Grundrechte, Gleichberechtigung, Gleichheit. Antidiskriminierung, ist das real oder ist das nur sehr wahr? Vage, weil wir uns in eine Diktatur hineinbewegen. Ich glaube, wir stehen an der Schwelle. Wir arbeiten nicht schnell mit dem Begriff Faschismus. Das ist dumm. Wir haben keinen Faschismus in der Macht, aber wir haben Faschisten, die Macht haben. Sie denken faschistisch. Sie können sich nicht leicht ändern. Aber sie nutzen öffentliche Ressourcen, lassen diese in Unternehmensressourcen einfließen und operieren mit religiösen Dimensionen. Sie bewundern Hitler und Mussolini und das ist gefährlich. Die Welt bewegt sich nach rechts, wie wir wissen. Wir müssen unseren Weg daraus finden. Und die Kultur, das ist kritisch. Alle arbeiten am eigenen Traum. Aber wir haben es hier mit einem politischen Projekt zu tun. Und damit befassen wir uns mindestens 3 Stunden am Tag. Ich meine, vielleicht wollen Sie 10 Stunden am Tag mit Ihren Arbeiten verbringen, aber 3 Stunden sollten Sie für die Koordination aufwenden, sonst fließt es zu frei. Ich befasse mich mit Frauen in meiner Forschung. Ich thematisiere Gewalt. Und ich frage, was konstituiert Gewalt? Körperliche Gewalt und andere. Und ich nutze die Medien, Gegenmedien, Countermedien, Gegennarrative auch. Es ist wirklich interessant. Ich komme aus einem Land, in dem Gewalt sehr, sehr stark ist. Und ich meine nicht nur die USA, ich meine New Mexico. Oft wird vom Überleben geredet im Zusammenhang mit der Gewalt. Ich bin aufgewachsen in einer mexikanischen Community. Ich habe mich engagiert. Ich habe gekämpft. Habe Kickboxing betrieben. Ja, ich musste mich ein paar Mal in Kämpfen beweisen. Ich bin in einer racially conflicted zone aufgewachsen. Es gab die weiße Kultur, die schwarze Kultur, die Chicano-Kultur. Menschen mit dunkler Haut, mit brauner Haut und ein paar Gangs. Als die Gefängnisaufstände in Santa Fe passierten, waren das die bekanntesten in den USA. Und da war dieses Mädchen, die kritisierte meine Nachbarn. Ich sagte, sie sollte abhauen. Aber sie sagte, sie könne nicht mit mir kämpfen, das wäre nicht legal. Dann kamen vier weiße Frauen dazu, super weiße Frauen. Einschließlich der Frau, gegen die ich eigentlich kämpfen sollte. Es war wie ein Aufstand. Rassenunruhen, wie sie das nennen. Draußen vor der Rollschuhbahn wartete meine Mutter in ihrem Auto, um Charlie und mich nach Hause zu bringen. Sie bekam nichts mit und dann stand ich da und schaute mir diese Muskelbrüste der Frau an. Ich kann meinen Kopf nicht bewegen, weil es ein Eingeständnis wäre, aber ich dachte, okay, jetzt kriege ich einen Tritt in den Hintern. Da waren viel mehr braune Menschen als weiße. Und es gab diesen brutalen Zirkel, ein Kreis, der sich um Godzilla und mich schloss. Ich sah mir die muskulösen Brüste dieser Frau an. Ein Teenager eigentlich, ein bisschen älter als ich. Sie hatte nur Muskeln. Ich dachte, Kickboxen hilft mir jetzt nicht. Ich könnte einen Schlag landen, aber sie wird mich umbringen. Ich dachte mir, okay, das ist in Ordnung. Ich habe meine Strategie. Ich werde ihr Gesicht mit meinen Händen packen und sie kratzen, sodass sie mir vielleicht in den Arsch tritt. Aber sie wird diese Nacht nicht vergessen. Nie. Sie wird für ewig Narben haben. Und darauf hatte ich mich vorbereitet. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich glaube, es gab ein paar Wortgefechte, an die ich mich nicht mehr erinnere. Aber ich habe nicht nachgegeben, keinen Zentimeter bin ich zurückgewichen. Ich habe gesagt, was ist los mit dir? Geh zu diesem weißen Ort. Wenn du Rollschuh fahren und rassistisch sein willst, dann gibt es einen sicheren Ort für dich. Und dann kam die Polizei und brachte uns auseinander und ich musste am Ende nicht kämpfen. Aber ich hatte keine Angst. Das war der Punkt, ich akzeptierte mein Schicksal. Das darin bestand, dass mir der Arsch versohlt wurde. Ich war eine ziemlich gute Kickboxerin, aber ich war nicht in der Lage, nicht annähernd mit diesen Muskelpaketen umzugehen. Also, die Polizei kam, das Ganze entschärfte sich und ich war die Letzte, die den Kreis verließ. Und hilfreich war, dass ich Recht hatte. Ich gab nicht auf, ich war im Recht. Denn schon damals war ich empört über die Dummheit dieser jungen Frau, die so rassistisch war. Das hat mich politisiert. Das war für mich der Moment, in dem ich sagte, es gibt diese Kräfte, die dort draußen wirken. Und ja, man reagiert auch manchmal gewalttätig und das ist nicht notwendigerweise immer falsch. Und das habe ich mitgenommen, ein politisches Bewusstsein. Aber auch die Vorstellung, wie ich mich in der Welt bewegen kann, so, dass es wichtig ist, dass es Sinn macht, auch die Beziehung zu meinem Leben, zu dem, was ich esse, was ich trinke, mit wem ich zusammen esse und trinke, wie ich von A nach B komme. Unter welchen Bedingungen kann ich mich frei bewegen? Unter welchen Bedingungen können sich andere frei bewegen? Das sind alles politische Fragen. Und da ergeben sich durchaus Verbindungen zu anderen Dingen, die abstrakt erscheinen. Charlie starb im Januar 2022 an einer Gehirnblutung.